Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Hören Sie in drei Teilen Kuba-Erfahrungen von Elsa Maria Schmidt, wiedergegeben von Radioarbeiter Klaus-Jürgen Schmidt. Kuba All-Inclusive, Teil 3. Achter Morgen. Am nächsten Tag freue ich mich auf die Bühnenshow von Isbels Tanzgruppe. Klaus will nicht mit, er neckt mich mit meiner spanischen Vergangenheit. Auf dem Weg zum Frühstücksraum begrüßt uns ein Gärtner sehr freundlich und überreicht mir mit einer galanten Verbeugung eine ungewöhnliche Blume. Sie ist aus gefalteten Palmblättern, sicherlich schwierig herzustellen und wunderschön anzusehen. Als das einige Tage später zum zweiten Mal passiert und wir einen gebastelten Grashüpfer geschenkt bekommen, sind wir vorbereitet und erfreuen ihn mit einem Kuck. Wir beobachten, dass dieser junge Gärtner gar keine Gartenarbeit tut. Wir nehmen an, dass die anderen Gärtner ihn abgestellt haben, um Trinkgeld abzuschöpfen, das man sich teilt. Die Anlage ist perfekt gepflegt, nur dass es überhaupt keine Blüten gibt. Die werden nämlich von den Zimmermädchen für Ornamente auf den Betten gebraucht. Finanzielle Belohnung spornt zu größerer Leistung an. Mir fällt eine Kampagne der simbabwischen Polizei ein. Als die Krise die Gehälter der Polizisten verschlang, riet der Polizeichef Chihuri seiner Polizei, sie sollten kreativ sein, um ihre Gehälter aufzubessern. Das nahm Formen an, die waren weniger schön, aber sehr lukrativ für die Polizisten. Am Abend stehen die Tänzerinnen und Tänzer in kleinen Gruppen zwischen den Hotelgästen. Die Frauen sind bildschön in den betont weiblichen Flamenco-Kleidern. Sie tanzen stolz und erotisch, als gäbe es einen Wettbewerb zu gewinnen. Und ich frage mich, wie ist das mit einer Ehe zu vereinbaren? In der Pause stehen wir zusammen und ich erzähle Isbel meine Überlegungen. Sie antwortet mir ohne Scheu. Als sie kamen und mir erzählten, dass sie meinen Mann getroffen haben, dass er so begeistert von mir erzählt hat, dass sie noch am gleichen Tag gekommen sind, um die Show zu sehen, hat mich das sehr gefreut. Er ist also doch stolz auf mich. Oft ist er ärgerlich, weil ich so viele Stunden fort bin. Nach der Vorstellung, dem Abschminken und Duschen, nehme ich stets den nächsten Bus, aber ich bin nie vor Mitternacht daheim. Wir fangen morgens um 11 Uhr an zu trainieren. Jetzt, im November, Dezember, üben wir spezielle Vorstellungen für Weihnachten und Silvester ein. Das ist zeitaufwendig. Und er ist oft alleine. Klasse kommt von Perfektion. Und darum bemühen wir uns. Neunter Morgen. Meinen 60. Geburtstag habe ich in Victoria Falls in Simbabwe gefeiert. Meinen 70. will ich in Havanna verbringen. Mein Wunsch ist es, die Fahrt selbst zu organisieren, um neue Erfahrungen zu sammeln, meine Sprachkenntnisse anzuwenden und mehr Zeit zur Verfügung zu haben. Ich mache mich in einer Pferdekutsche auf den Weg, um die Linienbusse von Via Azul zu sehen, die Fahrer einzuschätzen, die Reifen zu begutachten. Simbabwe mit seinen vielen tödlichen Busunfällen ist noch immer präsent bei mir. Am Busterminal gehe ich ins Büro, spreche mit der Frau am Schalter und sie ruft ihren Chef. Er macht einen sehr vertrauensvollen Eindruck. Er rät mir, das Ticket erst am Sonntag, 15 Minuten vor Abfahrt, zu kaufen, um sicher zu sein, dass nichts dazwischen kommt. Er verspricht, persönlich anwesend zu sein, um zu gewährleisten, dass wir zwei gute Plätze bekommen. Er zeigt mir einen seiner Busse, macht mich mit einem Fahrer bekannt und zerstreut alle meine Bedenken, mit einem Linienfernreisebus von Via Azul zu fahren. Unsere Priorität ist die Sicherheit der Reisenden, argumentiert er, und das überzeugt mich. Für den Weg zurück in unser Hotel reihe ich mich an der Bushaltestelle für den Nahverkehr ein. Ein junger, gut aussehender Mann weist mich darauf hin, dass hier nur Arbeiterbusse halten. Ich bedanke mich für den Hinweis und sage, dass ich mit einem konvertiblen Peso bezahle, eine Arbeiterin im Urlaub bin. Über so viel Arroganz schüttelt er den Kopf und bietet mir an, mich als seine Freundin mitzunehmen, damit ich mir keine Probleme einhandle. Wir sitzen nebeneinander. Er erzählt von seinem Unfall und zeigt mir seine Narbe am Kopf und den bewegungseingeschränkten Arm. Es passierte an einem Tag, als er sehr glücklich war. Er hatte ein Ersatzteil für sein Motorrad gefunden, nachdem er schon so lange gesucht hatte. Er holte seinen Mechaniker ab, um gemeinsam zu prüfen, ob es wirklich das richtige Ersatzteil war. Er kaufte es und brachte es zusammen mit dem Mechaniker in die Werkstatt. Überglücklich übersah er an einer Kreuzung ein Fahrzeug. Er wird nie wieder Motorrad fahren können. Der Bus stoppt. Ich muss aussteigen. Noch auf der Treppe lädt er mich ein, ihn zu besuchen, und ruft mir seine Adresse zu. Die Leute werden ungeduldig. Der Busfahrer will weiter. Ich springe ab, konzentriere mich auf den Verkehr, und im nächsten Moment habe ich seine Adresse vergessen. Er wird nie erfahren, warum ich ihn nicht besucht habe. Zehnter Morgen. Mein 70. Geburtstag. Nach dem Frühstück fahren wir mit dem Taxi zur Busstation. Das Büro für die Tickets ist noch geschlossen. Die Fahrer in hellblauen Hemden und dunkelblauen Anzügen sehen smart aus und säen Vertrauen. Kein Gedränge, kein Frust. Wir bekommen unsere Tickets, die guten Plätze und eine angenehme Reise. Die Fahrt geht immer an der Küste entlang. Die Straße ist gut und die Landschaft bezaubernd. In Matanzas steigen viele Reisende zu. Die Provinzhauptstadt liegt an einer weiten Bucht. Große und kleine Erdölpumpen erinnern durch ihr rostiges Aussehen an den Wirtschaftsboykott. Industrieanlagen, die in Europa nicht mehr denkbar sind, tun noch ihre Arbeit mit fragwürdiger Effizienz. Das Verkehrsaufkommen ist gering. Liegt es am Sonntagmorgen? Die Natur wirkt üppig. Ich habe den Eindruck, die Leute, die unterwegs sind, halten Ausschau nach Transportmitteln. An der Avenida del Puerto verlassen wir die Geborgenheit des Busses und der Fahrer kündigt an, uns um 17 Uhr hier abzuholen. Der Rundumblick ist atemberaubend. Grandiose, restaurierte Prachtbauten neben eingerüsteten, monumentalen Gebäuden. Das alte Havanna im neuen Outfit. Der Anblick des Geschäftsviertels, des Hafens, der breiten Promenade und des Forts machen uns neugierig auf mehr Havanna. Wir nehmen den Hop-on-Hop-off-Bus und lassen das neue, alte und uralte Havanna an uns vorüberziehen. Das warme Wetter, die vielen jungen Menschen in ihrer bunten, modernen Kleidung und die farbenfrohen, gepflegten, alten und neuen Autos sorgen für Flair. Beim Gang durch die alten, engen Gassen entdecke ich im Schaufenster eines Kunstladens Postkarten, die mich begeistern. Ich gebe Klaus ein Zeichen und verschwinde im Laden. Ich kaufe alle vorhandenen Ansichtskarten und will bezahlen. Die Verkäuferin weist mein Geld zurück und sagt, das sind keine konvertiblen Pesos. Ich erkläre der Verkäuferin, dass mir jemand dieses Wechselgeld gegeben habe. Sie bedauert. Ich versichere ihr, in 5 Minuten zurück zu sein, um von meinem Mann Geld zu holen, der an der Ecke warte. Ich finde Klaus, er gibt mir seine Geldbörse und ich laufe zurück in den Laden. An der Tür steht eine Person mit Schlüsselgewalt und sagt, wir schließen um 14 Uhr. Ich erkläre, dass eine Verkäuferin auf mich wartet und sie lässt mich durch. Aber die Verkäuferin ist nicht mehr da. Die Kasse ist verschlossen. Ich bitte die nächste Person, die mir begegnet, um Unterstützung. Mehr Verkäuferinnen kommen und wollen eigentlich nur nach Hause. Es ist 14 Uhr vorbei. Ich lasse mich nicht hinausdrängen, sondern bitte den Manager zu sprechen. Die Gruppe der Frauen verstreut sich und es kommt der Manager. Er hört zu, versteht, holt den Kassenschlüssel aus der Hosentasche, nimmt mein Geld. Ich bekomme meine speziellen Ansichtskarten und bin überglücklich und dankbar. Vor dem Laden lasse ich den Vorgang noch einmal Revue passieren und komme zu der Einsicht, dass das in Simbabwe so nicht passiert wäre. Die Verkäuferin hätte, wie versprochen, gewartet. Die Kubaner sind ganz schön emanzipiert. Aber sie haben nicht mit mir gerechnet. Oder steckt da etwas ganz anderes dahinter? Um während der Mittagszeit nicht im Restaurant sitzen zu müssen und kostbare Zeit zu verlieren, setzen wir uns auf eine Parkbank, packen unseren Proviant, Avocado und Baguette aus, der gewürzt ist mit dem Flair einer tropischen Hauptstadt. Wir bummeln zur alten Kathedrale, aber sie ist verschlossen. Nur zum Beten gehen die Kubaner in die Kathedrale. Die Kathedrale ist in ihrem Sinne keine Sehenswürdigkeit. Wir trösten uns mit kubanischem Starkbier. Klaus überreicht mir die mitgebrachte Geburtstagspost. Wir lassen es knallen mit Blick auf die historischen Sehenswürdigkeiten, Folklore und Zigarrenverkäuferinnen. Wir mischen uns wieder unter das Volk und nehmen auf einer Bank Platz, um den Trubel zu genießen. Ein junger Mann mit einer überdimensionalen Geburtstagstorte eilt an uns vorüber zu einem Kindergeburtstag. Wir bleiben nicht unentdeckt und kommen ins Gespräch mit 2 lebhaften Frauen neben uns auf der Bank. Zufällig kam eine Freundin vorbei, die Englisch konnte, und Klaus wendet sich ihr zu, während wir Spanisch sprechen. Nach einer Weile begleitet Klaus die Dame in einen Laden, in dem man gegen konvertible Pesos, also Kuck, Babymilchpulver von Nestle kaufen kann. Das soll sehr gut sein, wie ich aus simbabwischen Quellen weiß. Ohne konvertibles Geld ist importiertes Milchpulver in Kuba nicht zu bekommen. Genauso war es in Simbabwe während der großen Krise. Klaus hat seine Spendierhose an und hat eine Mutter glücklich und ein Baby satt gemacht. Als sie dann aber noch andere Sachen zur Kasse bringt, winkt Klaus ab. Trick oder Wahrheit? Das ist hier die Frage. Na, wenn schon, wir haben eine neue Erfahrung gemacht und dafür müssen Erwachsene ja bekanntlich zahlen. Um 16.45 Uhr sind wir an der Bushaltestelle. Der Verkehr wogt, viele Busse der Via Azul fahren an uns vorbei. Es ist 17 Uhr, 17.15 Uhr. Ich gerate in Panik, weil ich fürchte, dass man uns vergessen hat. Es sind auch keine anderen Touristen da. Ich laufe zu den geparkten Bussen, um mit den Fahrern Kontakt aufzunehmen. Die Busse sind verschlossen. Ich spreche einen Taxifahrer an und er macht mir einen Preis von 100 US-Dollar für die Fahrt nach Varadero. Ich erzähle Klaus von meinen Recherchen, aber will nichts davon wissen. Je nervöser ich bin, desto sturer wird er. Und dann kommt unser Bus, wie das Natürlichste auf der Welt. Erschöpft von meinen Ängsten, falle ich auf den nächsten freien Sitz und erinnere mich an den Kaufmann aus Hamburg, der gesagt hatte, die Kubaner sind europäisch zuverlässig. Die Rückfahrt geht los und alles verläuft reibungslos. Freundliche, entspannte Fahrer, keine Panne, kein Frust, keine zerfetzten Reifenteile auf den Straßen wie in Simbabwe. Me dicen la bandolera porque eres fuego encendido. Wieder daheim. Zurück in Dolldorf erreicht uns eine E-Mail von Jennifer. Sie war Büroleiterin von Klaus in Harare, sehr erfahren, loyal und zuverlässig. Sie teilt mit, dass ihr Sohn, 24 Jahre alt, tödlich verunglückt ist in einem Überlandbus auf dem Weg von Harare nach Bulawayo. Ein LKW, der Kohle aus Wange geladen hatte, rammte den Reisebus, der in Flammen aufging. Jennifer ist alleinstehend und verlor ihr einziges Kind. Ein Freund sendet uns das Foto aus der simbabwischen Presse. Ich weiß, woher meine Ängste kommen. In unserer lokalen Sonntagszeitung finde ich eine Anzeige. Kubanischer Zirkus gastiert in Nienburg. Mich interessiert natürlich, wie verkaufen sich die Kubaner in Deutschland? Klaus ist noch beschäftigt mit seinen Tatzen von über 3 Wochen. Ich lade Anne ein, die aber verhindert ist. Lilly vom Chor ist bereit, mich zu begleiten. Ich deklariere die Einladung als Geschenk zu ihrem Geburtstag. Die erste Erfahrung im der Kasse angeschlossenen Laden ist eine Enttäuschung. Das Programmheft ist unattraktiv. Die Strohhüte unter Standard und die dicken Zigarren viel zu teuer. Nichts ist von der Spitzenklasse, die wir in Kuba erlebt haben. Ich habe niemanden gesehen, der etwas gekauft hat. Die Theaterbühne ist klein, die Kulissen romantisch, die Ausleuchtung gekonnt, die musikalischen und artistischen Darbietungen herzerwärmend, lustig und von perfekter Ausführung. Das Make-up und die Kostüme waren so schick, dass ich mich schon in Kuba gefragt habe, wer stellt so tolle Sachen her? Wir sind so verwöhnt vom Zirkusfestival in Monaco, das jedes Jahr im Fernsehen gezeigt wird. Die prominenten Gäste, das riesige Zelt, die unglaubliche Zirkuskuppel und die Besten der besten Artisten in ihren glamourösen Kostümen sind auf einem Niveau, das nicht mehr zu überbieten ist. Der kleine kubanische Zirkus kann den Vergleich eines Tante-Emma-Ladens mit dem größten Supermarkt der Welt standhalten. Ich liebe Menschlichkeit, ziehe den Breitensport dem Spitzensport vor. Noch ein Kuba-relevantes Thema kreuzt unseren Weg. Es beginnt wieder durch einen mexikanischen Bezug. Unser Freund Enrique hatte bei uns im Oktober seinen Geburtstag verbracht. Er kam mit einer tschechischen Buslinie aus Prag für ein Wochenende. Am Bremer Hauptbahnhof stieg er am Sonntagabend wieder ein, um am Montagmorgen pünktlich an der Uni in Prag zu sein. Wir verabschiedeten ihn am Bus und bemerkten eine gewisse Unruhe und Gereiztheit am Busstandort. Es ging um Verdrängung von Busstandort und Polizei. Mehr konnten wir aus den Sprachfetzen nicht heraushören, aber die Situation war angespannt. In Bremen gibt es einen neuen Busverkehr, der die Städte Hannover, Bremen, Hamburg mit Berlin verbindet. Das Verbot ist aufgehoben worden, dass Busunternehmen der Eisenbahn keine Konkurrenz machen dürfen. Der ADAC hat diesen Markt übernommen. Klaus kam kürzlich mit einem dieser Busfahrer ins Gespräch, der ihm unter anderem erzählte, dass der ADAC gemeinsam mit der Vereinigung Deutscher Fahrschullehrer die Ausbildung kubanischer Busfahrer durchführt. Den Erfolg des Projektes haben wir kennengelernt. Dank an den ADAC und die Vereinigung Deutscher Fahrlehrer. Ach, da ist noch etwas. Der Standard vom riesigen, modernsten ADAC-Bus ist der gleiche wie der der tschechischen Buslinie. Wird der Riese ADAC den Zwerg verdrängen? War deshalb so ein gereiztes Klima wahrzunehmen? 50 Jahre sind es her, dass ich in Spanien gelebt und gearbeitet habe. In Kuba habe ich jede Chance genutzt, um mein Spanisch zu praktizieren. Irgendwie bewegte sich das immer im umgangssprachlichen Bereich. Ich konnte nicht herausfinden, wo meine Grenzen sind. Eines Abends machte Klaus Channel Hopping im Fernsehen und erfand den Kanal Cubavision mit seinem Kulturprogramm. An dem Abend habe ich festgestellt, dass ich einer anspruchsvollen Diskussion durchaus noch folgen kann, ohne dabei zu ermüden. Ein Glücksgefühl stellte sich ein. Am nächsten Tag erhielt ich einen Brief aus Spanien über meine Rentenanhebung. Auf der Rückseite sind Informationen zur gesetzlichen Rentenversicherung. Als ich versuchte, sie zu lesen, um zu verstehen, war ich mit meinem Spanisch am Ende. Die Originalmusik kam von der Gruppe Candido Dupuy y Susan Diamante aus Santiago de Cuba.